Koffein im Blut hatte, schlief er nicht auf der Stelle ein. Das war wirklich bemerkenswert. Im heimatlichen Tokio, wo er auch gerne in einem Café saß, zumeist in einer Filiale von Dotoro oder Tallis, wäre er bereits nach kurzen Minuten in einen Dämmerzustand versunken. Die Erschöpfung der langen Arbeitsstunden und der viel zu wenige Schlaf hätten ihren Tribut gefordert. Hier in Deutschland aber fühlte er sich frisch und ausgeruht. Es war fast ein wenig beunruhigend. Der Inspektor hatte die seltsame Veränderung schon einige Male in den zurückliegenden Wochen bemerkt. Sie gefiel ihm, aber sie verunsicherte ihn auch. In Japan war sein Leben fast vollständig dem Polizeidienst gewidmet gewesen, Tag und Nacht, wochentags wie am Wochenende. Den Arbeitstagen im Keishicho, dem Tokioter Polizeipräsidium, folgten die allabendlichen Essen mit den Kollegen, anschließend alkoholselige Karaoke-Runden oder auch ein Besuch in einer Hostessenbar. Kehrte er mitten in der Nacht in seine Wohnung im Stadtteil Meguro zurück, warteten dort zumeist neugierige Journalisten auf ihn, um bei einem Bier oder einem Sake den Ermittlungsstand in aktuellen Fällen zu erfahren. Vielleicht besuchte er auch seinerseits nachts einen Yakuza-Paten, um bei einer guten Flasche Whisky in jenen stundenlangen, sehr ausbalancierten Austausch von Informationen einzutreten, der dem beiderseitigen Vorteil diente. Takeda kam nie vor 3, 4 Uhr morgens ins Bett. Schlafen und Wachsein verschmolzen zu einem ewigen, ununterbrochenen Kreislauf. Nun aber war er seit gut 2 Monaten in Deutschland. Ein Austauschprogramm der Polizei hatte es ihm ermöglicht und zum ersten Mal seit vielen Jahren hatte er das Gefühl, sich selbst zu gehören. Besser konnte er es nicht ausdrücken. Genau wie die deutschen Kollegen machte er meistens um 17 Uhr Feierabend, genoss verlässlich die Wochenenden, wurde mit Nachdruck aufgefordert, die ohnehin wenigen Überstunden auch wirklich abzubummeln. Natürlich, während der heißen Ermittlungsphasen arbeiteten auch die deutschen Kollegen rund um die Uhr, danach aber folgten Phasen der Erholung, in denen man gehalten war, sein Privatleben zu pflegen. So hielt es zurzeit auch Takeda. Er trainierte regelmäßig im Dojo des Polizeisportvereins, besuchte die Hamburger Jazzclubs und traf sich 2 oder 3 Mal in der Woche mit Sachiko, einer jungen Japanerin, die ebenfalls in Hamburg lebte und mit der er ein leidenschaftliches Verhältnis begonnen hatte. Takeda war sich nicht sicher, ob es klug war, sich so schnell wieder auf eine Frau einzulassen. Schließlich kämpfte er innerlich immer noch mit den Nachwehen seiner Scheidung von Makiko. Andererseits war die Sache mit Sachiko unkompliziert. Sie genossen den Sex und stellten darüber hinaus keine Ansprüche aneinander. Was sprach also dagegen, es einfach laufen zu lassen? »Na, was darf's denn sein?« Die Stimme der Kellnerin riss Takeda aus den Gedanken. Er öffnete die Augen und blickte dem vielleicht 25-jährigen Mädchen ins Gesicht. Sie war gute 1,75 Meter groß, damit einige Zentimeter größer als er selbst, schlank, hatte ein schmales, von dunkelblonden Locken eingerahmtes Gesicht. In ihrer Oberlippe glitzerte ein metallenes Piercing. Ihr T-Shirt war so kurz, dass ihr flacher, durchtrainierter Bauch nackt vor Takedas Augen glänzte. Der Inspektor räusperte sich irritiert und sagte, »Ich hätte gerne einen Espresso und einen Curacao.« In seiner eigentümlichen, japanischen Intonation klang die Bestellung ungewohnt, aber durchaus verständlich. Er sprach fließend Deutsch, schließlich hatte er die Sprache studiert und das Land bereits einige Male bereist. Zudem war sein Vater ein großer Bewunderer Deutschlands. Er hatte Ken schon früh mit der deutschen Kultur vertraut gemacht. »Geht klar. Alles in Ordnung mit Ihnen?« fragte die Kellnerin. »Ja, danke schön. Alles in Butter.« Die Kellnerin lachte über Takedas Formulierung. Sie wollte gerade ins Innere des Cafés zurückkehren, als eine der beiden Frauen, die am Nachbartisch saßen, sie zurückhielt. Mit ungeduldiger Stimme sagte sie, »Könnten wir jetzt endlich zahlen? Wir haben schon vor über einer Viertelstunde um die Rechnung gebeten.« Die Kellnerin lächelte übertrieben süß und sagte, »Jetzt mal nicht quengeln, das macht nämlich Falten. Ihre Rechnung kommt schon noch.« Dann verschwand sie mit federnden Schritten im Inneren des Cafés. Takeda blickte ihr amüsiert nach. Er mochte Deutschland von Tag zu Tag mehr. Besonders gefiel ihm diese überraschende Entspanntheit, dieses Laissez-faire, dieses Ungezwungene. Die preußischen Zeiten waren wirklich vorüber. Das war wunderbar. Kriminalhauptkommissarin Claudia Harms starrte auf ihr Telefon. Es war Samstagabend und sie war unausgeglichen, um es milder auszudrücken. Eigentlich war sie gereizt, nervös, wütend, und zwar auf alles und jedes, besonders auf sich selbst, was nicht ganz ungewöhnlich für Claudia war. Sie starrte auf das Telefon, aber der kabellose Apparat, der auf dem Couchtisch im Wohnzimmer lag, verweigerte ihr den Gefallen zu klingeln. War es denn wirklich zu viel verlangt? Ein einfacher Anruf, an einem Samstagabend? Sollte wieder einmal sie selbst diejenige sein, die zuerst anrief? Nein, unmöglich, dachte Claudia. Das konnte sie nicht mit ihrer Würde vereinbaren, mit ihrer Selbstachtung. Es hätte ihre Niederlage offensichtlich gemacht, ihre Abhängigkeit, ihre Schwäche. Und vor allem hätte es bestimmt nicht dazu geführt, dass sie am anderen Ende der Leitung von einer freudigen Stimme begrüßt wurde.